Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort, das ich ausgewählt habe für diesen Tag heute, Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es ist an solch einem Tag die Frage, was feiern wir eigentlich, wenn wir heute das 60-jährige Jubiläum unserer Kirche feiern? Was macht eine Kirche zu etwas anderem, zu etwas Besonderem? Was hebt sie heraus aus der Menge der übrigen Gebäude, die in der Eichenau oder wo auch immer rumstehen? Ist der Turm, die Orgel, die Buntglasfenster? Wie gesagt, es ist eine sehr spannende Frage. Um sie zu beantworten, müssen wir etwas zurückgreifen, ja sogar sehr weit zurückgreifen, nämlich bis zum Beginn der Welt- und Menschheitsgeschichte. Womit beginnt die Welt- und Menschheitsgeschichte? Die meisten werden meinen, die Antwort zu kennen und sagen, mit der Erschaffung des Himmels und der Erde. Das ist richtig, aber nur vordergründig. Der zweite Schöpfungsbericht in 1. Mose Kapitel 2 lässt uns tiefer blicken und zeigt uns, die Welt- und Menschheitsgeschichte beginnt, bevor Gott das Erste es werde, spricht damit, dass Gott vorhat, den Menschen zu schaffen und ein Zuhause für den Menschen, den Garten Eden. Einen Ort, an dem der Mensch nicht nur alles hat, was er zum Leben braucht. Der Garten Eden ist vor allem ein Ort, an dem der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott leben kann. Das fällt eigentlich eher so am Rande auf, erst in der Geschichte nach dem Sündenfall, für mich einer der ganz besonders kostbaren Stellen der Bibel, wo es heißt, in der Kühle des Abends kam der Herr, um sich mit Adam und Eva zu unterhalten. Das ist der eigentliche Sinn und Zweck des Garten Edens, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Aber Adam und Eva vertrauten Gott nicht. Sie fielen in Sünde und wurden aus diesem Ort der Gemeinschaft mit Gott vertrieben. Durch ihre Sünde haben sie sich selbst aus der Gemeinschaft mit Gott ausgesperrt. Seitdem ist der Mensch unbehaust. Auch wenn er in einer noch so prächtigen Villa wohnen mag, seiner Seele fehlt die wahre Heimat. Nun aber liebt Gott uns Menschen mit unvorstellbar großer Liebe. Und deshalb hat Gott angefangen, auf dieser Welt wieder ein Zuhause für uns zu schaffen. Einen Ort, der uns hinweist auf die ewige Heimat, die wir eines Tages bei ihm haben werden. Und so begann er damit, auf dieser Erde ein Haus Gottes zu bauen. Und zwar in doppelter Weise. Haus des Herrn ist da das Thema. Im Hause des Herrn. Gott beginnt in doppelter Weise ein Haus zu bauen, und zwar einmal ganz sichtbar und greifbar lässt er den Tempel errichten. Sein Haus, in dem er verheißen hat, inmitten seines Volkes gegenwärtig zu sein, in dem sein Volk bei ihm zu Hause sein darf. Und so verspricht er dem Mose schon vor dem Einzug Israels ins verheißene Land, 5. Mose 12, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen. Wir haben eine ganz schwache Vorstellung vom Namen, von der Bedeutung des Namens. Wenn Gott sagt, ich will meinen Namen niederlegen, dann ist das ein sächliches, ein wirkkräftiges Geschehen. Übrigens genauso beim Segen am Ende eines jeden Gottesdienstes. Das sind nicht nur ein paar gute Worte und fromme Wünsche. Gott sagt dem Aaron, du sollst meinen Segen auf mein Volk legen. Das ist ein wirkkräftiger Zuspruch. Und so sagt Gott, ich suche mir, wähle mir einen Ort, um meinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen. Gott wählt also einen Ort aus, an dem er seinen Namen niederlegt, an dem er seine Gegenwart verheißt. Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und dorthin sollen die Menschen kommen, um ihn anzubeten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und weil dem Psalmbeter das aufgegangen ist, was da geschieht, deshalb jubelt er im Psalm 84, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth, Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihren Jungen hingelegt hat. Was ist das für ein Haus? Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Der Psalmbeter vergleicht sich und sein Volk mit einem Vogel, der ein Nest gesucht hat, der ruhelos und heimatlos umhergeschwirrt ist in der Welt und nicht wusste, wohin gehört. Und jetzt hat er die Heimat, das Nest gefunden und ist begeistert, die Altäre des Herrn. Der Unbehauste, der heimatlos gewordene Mensch findet ein Nest, ein Zuhause im Haus des Herrn. Allerdings ist der Tempelberg in Jerusalem der einzige Ort, der von Gott auf diese besondere Weise auserwählt worden ist. Sonst gibt es in der Bibel, soweit ich das überblicke, kein heiliges Land, keinen heiligen, geweihten Ort. Wir kennen zwar und denken vielleicht ganz unwillkürlich dran, in diesem Zusammenhang an die Begegnung des Mose mit Gott am brennenden Dornbusch. Da sagt Gott zu ihm auch, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliges Land. Aber dieser Ort ist nur gerade in dem Moment, weil Gott da ist, heiliges Land. Ansonsten ist uns seine Lage nicht überliefert, er hat für uns keine Bedeutung. Es gibt also nur einen einzigen Ort auf der ganzen Erde, der wirklich ein heiliger Ort ist, das ist Jerusalem, der Berg Zion. Dass das so ist und der Tempel tatsächlich auch Haus Gottes ist, war, bis er abgerissen wurde, hat auch Jesus bestätigt, indem er sagte, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Es ist das Haus seines Vaters. Nur diesen einen Ort hat Gott erwählt, an diesen einen Ort hat der Herr seinen Namen niedergelegt, an diesem einen Ort wird die Welt- und Menschheitsgeschichte zu ihrem Ziel kommen und zum Ende. Und weil der Teufel das weiß, ich weise gelegentlich darauf hin, da sehen wir diesen Ort, aber keinen Tempel, sondern zwei Moscheen. Weil der Teufel das weiß, hat er dort an einem Ort gleich zwei Moscheen errichten lassen. Das ist eine Kampfansage an den lebendigen Gott. Er will dem allmächtigen Gott diesen Ort, den der heilige Gott für sich auserwählt hat, streitig machen. Die ganze Auseinandersetzung um Israel und Jerusalem kann nur verstehen, wer das begriffen hat. Und an diesen Ort wird Christus eines Tages zurückkehren. Von diesem Ort aus wird er sein tausendjähriges Friedensreich errichten und auf dem Thron Davids die Völker der Erde regieren. Aber auch da ist nicht der Ort das Entscheidende. Auch dieser Ort, der Tempelberg in Jerusalem, der Ort, an dem Gott seinen Namen niedergelegt hat, auch dieser Ort wird eines Tages vergehen, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das Ziel ist nicht der Ort. Das Ziel sind die Menschen, die an diesem Ort zusammenkommen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und diese sind dann das eigentliche Haus, das geistliche Haus, das Gott angefangen hat zu bauen, in dem er wohnt. Das galt schon für das Volk Israel des alten Bundes und es gilt noch viel mehr für die neutestamentliche Gemeinde. Die Verse Hebräer 3, 1 bis 6, wer es mitgelesen hat, aufmerksam hat gemerkt, dass hier Aufnahme eines alttestamentlichen Wortes, zunächst Mose als treuer Diener des Hauses des Herrn, nämlich des Volkes Israel, das hier als Haus Gottes bezeichnet wird, benennt und dann Jesus drüber stellt, der größer ist als Mose, weil er auch ein größeres Haus baut. Und dann sagt Vers 6, sein Haus sind wir. Sein Haus sind wir. Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten, und 1. Timotheus 3, 15, um noch einen weiteren, man könnte unzählige Belege nennen, aber noch einen hinzuzufügen, schreibt Paulus an Timotheus, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wir sehen, das Wort Gottes verwendet den Begriff Haus des Herrn in zweifacher Weise. Einmal für ein tatsächlich aus Steinen erbautes Haus, den Tempel in Jerusalem. Dann aber vor allem im geistlichen Sinne für das Volk Gottes, für die Menschen, die zu Gott gehören. Was aber feiern wir nun heute an unserem Kirchenjubiläum? Aus dem Gehörten beantwortet sich die Frage eigentlich von selbst. Ein besonders heiliger Ort ist diese Kirche hier ebenso wenig, wie es sonst einen heiligen Ort gibt, eben außer Jerusalem. Was aber macht dann diese Kirche zu etwas Besonderem? Sie ist der Ort, an dem sich Gemeinde Jesu versammelt. Dort, wo Christus ist, dort, wo seine Gemeinde in seinem Namen zusammenkommt, wo sein Wort gehört wird, da ist Kirche, da ist Haus des Herrn. Wenn sich die Gemeinde in der Scheune versammelt, dann wird die Scheune zum Haus des Herrn. Wenn die verfolgte Gemeinde in Russland sich im Wald versammelt hat, weil sie kein Haus hatte, wo sie sich treffen durfte, dann wird der natürliche Dom des Waldes zum Haus des Herrn. Als die verfolgten Christen in Rom zusammenkamen, in den unterirdischen Gängen, Grabkammern der Katakomben, da waren diese Grabkammern, diese Katakomben, Haus des Herrn. Nicht die besondere Bauweise, kein besonders hoher Glockenturm haben wir sowieso nicht, oder was auch immer macht aus einem Gebäude eine Kirche, sondern das Zusammenkommen der Gemeinde im Namen des dreieinigen Gottes. Die Bedeutung des Zusammenkommens ergibt sich schon aus dem neutestamentlichen Wort für die Gemeinde. Wörtlich die Herausgerufene, aber meist wird es auch durchaus richtig übersetzt, entweder mit Gemeinde oder mit Versammlung. Beide Begriffe haben zwar verschiedene Wortstämme, aber im Prinzip den gleichen Inhalt. Denn bei der Versammlung geht es ums Zusammenkommen und bei der Gemeinde um die Gemeinschaft. Und die hat man auch nur, wenn man zusammenkommt. Das Zusammenkommen in der Gemeinschaft der Heiligen ist das, was Gemeinde Jesu ausmacht und was zum Christsein des Einzelnen unbedingt dazugehört. Den Zusammenhang gehört auch 1. Petrus 2,5. Ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus, eben indem ihr zusammenkommt und nicht jeder vereinzelt irgendwo in der Welt rumliegt, sondern zusammen das Haus des Herrn bildet. Und jeder dem Herrn und einander mit seinen Gaben dient, die er empfangen hat. Es ist eben nicht jeder für sich allein mit seiner Bibel in der Hand und seinem Jesus im Herzen schon Haus des Herrn. Das ist er zwar in Jesus schon auch, aber eben immer und vor allem als ein solcher, der von Jesus zur Gemeinde zum Leib Christi hinzugefügt ist. Und nun ist so, unter der Woche lebt jeder ein Stück weit für sich. Manche hier in der Eichenau, andere bei Ravensburg, in Biberach, Memmingen, Ulm oder sonst wo. Aber am Sonntag kommen wir in diesem Haus zusammen, um miteinander auf Gott zu hören, um Gott zu loben. Am Sonntag wird sichtbar im Gottesdienst, dass wir eben nicht nur ein Haufen von Einzelchristen sind, sondern Leib und Gemeinde Jesu. Und ganz besonders im Abendmahl feiern wir das, wenn wir in den äußeren Zeichen von Brot und Wein Leib und Blut Christi essen und trinken. Ganz egal, ob wir es nun symbolisch oder real verstehen, in jedem Fall ist es eine wichtige Bedeutung des Abendmahls, dass Jesus uns sagt, ihr seid mein Fleisch und Blut, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Leib. Ich habe euch teuer erkauft am Kreuz von Golgatha, durch meinen Tod. Ihr gehört zu mir. Und ihr gehört als mein Leib zusammen. Unsere Eichenauer Kirche hat deshalb, wie jede Kirche, ihre Bedeutung nicht in sich, sondern allein darin, dass hier die Gemeinde Jesu zusammenkommt. Dass Gottes Wort recht verkündigt wird, nicht verfälscht, sondern so, wie es geschrieben steht. Und die Gemeinde in der Gemeinschaft mit ihrem Herrn gestärkt und ermutigt wird. Wir haben schon zwei Worte der Heiligen Schrift gehört, die dazu Wichtiges sagen. Das ist zum einen Hebräer 3, Vers 6. Er sagt, sein Haus sind wir, wenn, da ist eine Bedingung dran geknüpft, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Eine Bedingung. Nicht jede Zusammenkunft, nicht einmal jede Zusammenkunft, die sich christlich nennt, ist wirklich Haus des Herrn. Sein Haus sind wir nur dann, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Darum geht's. Dass wir nicht nur irgendwann einmal getauft wurden, vielleicht hier im schönen Becken der Eichenauer Kirche, manche vielleicht später, die als Säuglinge getauft wurden, noch konfirmiert oder gefirmt. Wichtig ist, dass wir unser Leben wirklich dem Herrn Jesus Christus anvertraut haben, dass wir ihn als unseren Herrn und Heiland angenommen haben und in unserer Beziehung mit Jesus bis zum Ende standhaft festbleiben. Mancher mag in seinem Herzen fromme Gedanken haben. Vermute, dass es viele Menschen gibt mit frommen Gedanken im Herzen. Aber fromme Gedanken machen noch keine lebendige Beziehung zu Jesus. Fromme Gedanken schaffen noch keine Gewissheit des Heils. Und genau diese Gewissheit des Heils meint der Begriff Freimütigkeit. Der Hebräerbrief redet an anderer Stelle davon, dass wir freimütig hinzutreten dürfen zum Thron Gottes. Warum können wir das? Weil wir wissen, dass Gott uns liebt. Weil wir wissen, dass wir durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Wir wissen's. Wir wissen, dass Gott unser Vater ist. Und weil wir diese felsenfeste Gewissheit in unseren Herzen haben, deshalb können wir freimütig zum Herrn treten, weil wir wissen, dass Jesus mit seinem Blut alles weggeräumt hat, alles ausgewischt hat, was zwischen uns und dem Vater stand. Freimütigkeit, die kann aber nur der haben, der die Gewissheit des Heils hat. Der andere fragt sich, darf ich oder darf ich vielleicht doch nicht? Und diese Gewissheit kann allein kommen aus der rechten, aus der klaren Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes. Und davon spricht das zweite Wort, das wir gehört haben, 1. Timotheus 3,15. Damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Dieses Wort ist gerade in unseren Tagen von besonderer Bedeutung, denn längst weicht das Festhalten der Wahrheit, der Beliebigkeit von Meinungen. Man sagt, du glaubst an Allah, ich glaube an Jesus, mein Nachbar glaubt an Buddha und jeder wird dann mit seinem Glauben gerettet werden. Hat ja keiner die Wahrheit für sich gepachtet. Und so geht die Wahrheit unter in der Beliebigkeit der Meinungen. Jesus aber sagt, ich bin die Wahrheit. Wer zur Wahrheit kommen will, wer Heil, wer Erlösung, wer ewiges Leben sucht, der kommt an mir nicht vorbei. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir kennen alle dieses Wort Johannes 14,7. Und sein Wort ist die Wahrheit. Heute, leider auch in frommen Gemeinden zunehmend, wird dieses Wort der Schrift madig gemacht. Man sagt, ach, ihr habt einen papierenden Papst, der kennt wahrscheinlich alle diese, was weiß ich, Vergleiche und Redewendungen, mit denen man uns das Vertrauen ins Wort Gottes madig machen will. Wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus, heißt es dann. Oder wir glauben doch nicht an Dogmen. Glaube ist kein Dogmenglaube, sondern eine Beziehung. Alles richtig. Aber wenn ich nicht weiß, wer dieser Jesus ist, und das weiß ich nur aus der Schrift, dann kann ich auch keine Beziehung zu ihm haben. Dann habe ich eine Beziehung zu einem Unbekannten. Nein, Gottes Wort, Jesus selber sagt, das ist die Wahrheit. Im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, bittet Jesus den Vater für seine Jünger, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Die Bibel, Gottes Wort, ist die Wahrheit. Und weil dieses Wort die Wahrheit ist, deshalb kann ich mich felsenfest darauf verlassen, auf alles, was dieses Wort mir sagt. Er sagt zum Beispiel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes 1,12. Und deshalb weiß ich, ich brauche Jesus nur in mein Leben aufzunehmen. Dann bin ich ab diesem Moment ein Kind Gottes. Ich brauche ihm nur zu sagen, Herr, sei auch du mein Heiland und mein Herr. Ich will ganz zu dir gehören und annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Dann bin ich ab diesem Augenblick ein Kind Gottes und gehöre zur Gemeinde Jesu. und habe ewiges Leben. Und wenn ich Zweifel habe, will Jesus mich überhaupt? Bin ich ihm gut genug? Dann sagt mir sein Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6. Wer auch immer kommt und ihn sucht, dem wird er nicht die kalte Schulter zeigen. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb verspricht er uns, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Jeder soll kommen und jeder wird angenommen, wenn er kommt. Weil uns das Gottes Wort sagt. Deshalb können wir uns absolut sicher sein, dass es so ist. Keiner, liebe Geschwister, auch keiner von uns, die wir heute hier sind, wird abgewiesen. Welche Irrwege er möglicherweise auch gegangen sein mag. Ich kenne etliche nicht, die heute da sind. Das ist auch schön so, dass ein paar da sind, die ich noch nicht kenne. Ich kenne euren Lebensweg nicht. Aber mancher mag vielleicht hier einmal vor Jahren oder Jahrzehnten im Taufbecken der Eichenau getauft worden sein. Und wie sieht es mit seinem Glauben heute aus? Aber der Herr Jesus sagt, heute komm doch wieder zu mir. Ich will dich nicht hinausstoßen. Meine Vaterhand ist ausgestreckt. Komm. Oder auch derjenige, der noch nie zu Jesus gehört hat. Der sagt schon, meine Mutter hat so schlecht mit mir geredet, gesagt, ich will sowieso keiner. Es gibt solche Leute. Oder warum auch immer der Mensch, weil ihm die Größe seiner Schuld, seiner Verlorenheit so vor Augen steht. Was will der Herr mit einem Kerl, mit einer Frau wie mir? Jesus sagt, keiner wird hinausgestoßen. Jeder darf kommen. Nur wenn die christliche Gemeinde, liebe Geschwister, Gottes Wort so hört und annimmt, mit felsenfester Gewissheit, dann ist sie wirklich und wahrhaftig christliche Gemeinde. Die christliche Gemeinde soll so ganz und gar mit Christus und seinem Wort verbunden sein, dass sie selbst Pfeiler der Wahrheit ist. Ein Pfeiler, habe mal im Internet ein Bild geguckt, ein Pfeiler trägt zunächst etwas. Diese Säulen, die dann oben die Bögen, etwa hier in einem Kirchenschiff, können auch irgendein Burgtorbogen oder anderes sein, irgendwelche Gänge. So soll die Wahrheit des Evangeliums von der Gemeinde getragen und in der Welt zum Leuchten gebracht werden. Insbesondere, das macht ja der Sinn des Pfeilers deutlich, wird da etwas hochgehoben, das, was getragen wird, damit das Dach nicht gleich direkt man mit den Haarspitzen dran streift, wird es mit dem Pfeiler erhöht. Das ist der eigentliche Sinn. Das sieht man sehr schön hier an der Kolumbussäule in Barcelona. Wenn wir dieses Bild anschauen, dann sind wir schon ganz nah dran an dem, was uns Gottes Wort mit dem Bild vom Pfeiler sagen will. Es geht darum, dass etwas erhöht wird. Allerdings in der Gemeinde Jesu sollen nicht Menschen erhöht werden, sondern Christus und sein Wort. Weltbekanntes Bild, die Christusstatue in Rio de Janeiro. Es kommt hier bildhaft zum Ausdruck, ein Bild allein wirkt nichts, kann die größte Statue sein. Die wirkt natürlich nichts, wenn nicht Gottes Wort da ist. Aber es ist ein interessantes und ein schönes Bild. Die Gemeinde Jesu soll so ein Sockel sein. Wenn er genau hinguckt, sieht man, da ist ein ziemlich großer Sockel unten drunter. So ein Pfeiler, durch den Christus gegenwärtig ist in der Welt, durch den er erhöht wird, in der sein Wort verkündigt und sichtbar gemacht wird. Und dadurch, durch die Verkündigung des Wortes Gottes und durch die Gegenwart des lebendigen Gottes, sein Segen ausströmt von einer Gemeinde in die umliegenden Orte, in eine Gegend. Im Bild des Pfeilers geht es ganz stark darum, dass Menschen von Jesus hören, die ihn noch nicht kennen. Die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Gehört unmittelbar in den Zusammenhang mit dem Jesuswort, man stellt das Licht nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Tisch, damit es leuchten kann. Es geht also um Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben oder die diese Beziehung wieder verloren haben. Wenn diese Menschen in den Gottesdienst kommen, dann sollen sie hören, dass Gott sie liebt. Zu dieser Botschaft gehört auch, dass sie ohne Gott auf dem falschen Weg sind, auf dem Weg ins ewige Verderben. Ihre Sünde, unser aller Sünde, braucht Vergebung. Und die gibt es nur in Jesus. Und Umkehr, ein Loslassen, von den bösen Wegen. Eine klare, entscheidende Hinkehr zu Christus. Aber wenn die geschieht, dann finden heimatlose, unbehauste Menschen Ruhe für ihre Seelen in Gott. Dann kommen sie an, nach Hause, beim lebendigen Vater. Und daran knüpft nun das zweite Bild an, die Grundfeste. Eine Grundfeste oder eine Festung, manche Ausleger übersetzen Bollwerk, ist die Wahrheit in der Gemeinde. Ein Bollwerk ist ein Ort der Zuflucht, geschützt mit seinen mächtigen Mauern. Es ist ein Ort der Geborgenheit. Dieses Bild hat jetzt vor allem die Gläubigen im Blick. Die Menschen, die schon nach Hause gekommen sind zum lebendigen Gott, die sollen nun im Haus des Herrn in der Gemeinde die Geborgenheit der Kinder Gottes unter den Händen, den segnenden und bewahrenden Händen des Vaters erleben. Aus dem Trubel des Alltags, aus Nöten in der Familie, aus dem Stress des Berufs, aus der Sorge vor Krankheit, vielem anderen mehr, kommen wir als Gemeinde im Haus Gottes zusammen. Und Jesus ist auch da, mitten unter uns. Nicht, weil das eine Kirche ist, sondern weil er verheißen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist also da. In seiner Gegenwart, im Zuspruch seines Wortes, finden wir Ruhe für unsere Seele, neue Orientierung für die vor uns liegende Woche und Kraft für den Alltag. Ein Bollwerk der Wahrheit ist die Gemeinde. Hier hören wir, was fest ist, was trägt, auf was Verlass ist im Leben. Da gründen wir immer wieder jeden Sonntag neu unser Haus auf den Fels Jesus Christus. An wie vielen Ecken und Enden, liebe Geschwister und Gäste, werden wir heute im Leben belogen, betrogen und über den Tisch gezogen. In Jesus aber begegnet uns pure, verlässliche Wahrheit. Jesus sagt, du kannst mir vertrauen in jedem Wort, das ich dir sage. Du kannst mich beim Wort nehmen und du wirst erleben, dieses Wort trägt. Auch und gerade in den dunklen Stunden. Und um diese Wahrheit zu hören und um die Verlässlichkeit dieser Wahrheit im Alltag zu erfahren, kommen wir hierher. Vielleicht hören wir heute Nachmittag noch ein bisschen von dem, was Gott auf diese Weise auch von diesem Ort an Segen schon hat ausgehen lassen. Wir feiern also nicht die Kirche, sondern wir feiern eigentlich Christus und seine Gemeinde, die hier in dieser Kirche, in diesen Räumen zusammenkommen. Unsere Kirche hat nur eine Bedeutung, ja sie hat überhaupt nur eine Existenzberechtigung, wenn sie dazu dient, dass Gottes Wort recht in ihr verkündigt wird, dass Christus groß gemacht wird und dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und in diesem Glauben bleiben bis in Ewigkeit. Bis sie das Ziel erreichen, das ewige Zuhause, da schließt sich wieder der Bogen von ganz am Anfang, Garten Eden. Und das ewige Zuhause, wo wir bei Gott sein werden, für alle Zeit. Dass wir doch alle dazugehören, jeder Einzelne, der heute hier ist, das schenke Gott. Und wenn einer da ist, der sagt, ich möchte auch gern zu Jesus gehören, aber ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden, wie ich das Jesus sagen soll, dass ich auch gewiss sein kann, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Der darf gerne nach diesem Gottesdienst oder auch sonst mal zu mir kommen, dass wir miteinander reden und beten. Soll niemand Ungewissheit haben, nur deshalb, weil er es noch nicht genau genug erklärt bekommen hat. Ist ganz schade, wenn einer keine felsenfeste Gewissheit des Heils in seinem Herzen hat. Amen.